Moin, liebe Weinhasen, und herzlich willkommen zu Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Mein Name ist Timo Wolf und in diesem Podcast geht es auch um Wein. Wie funktioniert Wein und was ist die Faszination? Und warum liegt im Wein eigentlich die Wahrheit? Dazu lade ich jede Woche verschiedene Gäste vor das Mikrofon, die vielleicht noch keine Ahnung vom ältesten Kulturgut der Welt haben, aber jede Menge Lust und Durst. Der Wein ist dabei der Katalysator, um an die Geschichten meiner Gäste zu kommen. Kurz gesagt, ich fülle sie ab und guck mal, was sie so erzählen. Genug gesabbelt, jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo liebe Weinnasen, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Halbtrocken. Und heute haben wir den weiten Weg in eine fremde Stadt angetreten. Heute bin ich mal nicht in Hamburg, heute bin ich in Köln zu Gast. Ein Tag vor, wie heißt es denn so schön? Viva Fosselowen, ne?
Viva Fosselowen, ja.
Und da habe ich heute einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich sehr freue. Herzlich willkommen, Luke Mockridge.
Hi, ein Bonner in Köln.
Ein Bonner in Köln.
Der einen Hamburger empfängt.
Im Exil sozusagen.
Ja, und ich feiere ja gar nicht. Also ich wohne ja ein bisschen außerhalb, deswegen kann ich mich so, ich komme von außen drauf gucken, aber ich finde es immer toll, dass Touristen dann herkommen und wir sind jetzt hier an
das
so
Geld einem, herschleppen.
Ja, genau, das Geld herschleppen, damit meine Stadt hier schön sauber ist für die anderen.
Hast du noch nie Karneval gefeiert oder hat man das,
doch,
hat man so oft gefeiert, dass man sagt, ich so viel Bützchen kann man gar nicht kriegen.
Ja, also ich, doch, ein bis zwei Tage mache ich im Jahr. Jetzt dieses Jahr fühle ich es gerade nicht, weil Karneval so früh ist wie selten. Ja. Ne? Also es ist extrem. Ja, jetzt Anfang Februar und ich habe noch irgendwie halb Silvester in Schlappen.
Ja, das Wetter ist auch richtig scheiße. Es regnet, es ist kalt, 4 Grad.
Ja.
Und man ist ja nach Karneval auch immer erstmal krank, weil so wie die Gläser gespült werden, da kann man sich ja nur was einfangen.
Ja, ich glaube auch. Also wir war auch heute im Office und habe gesagt, also die machten da ihre Karnevalspläne und so wie das Wetter auch ist, wird sich alles dann von den Straßen in den Kneipen verlagern und auf tief hängenden Decken wird da, glaube ich, einiges an Virus und Dengue-Fieber dann die Fastenzeit einläuten.
Ja, deswegen muss man viel trinken, damit man desinfiziert und ja, zum Trinken sind wir heute auch da. Wir haben wieder schön 3 Weine vorbereitet. Wir starten mit einem Weißwein und dann gibt es 2 Rotweine. Ich weiß, du magst es immer ein bisschen kräftiger, deswegen habe ich 2, glaube ich, ganz gute Rotweine mitgebracht, die deinen Geschmack treffen werden.
Ja, ich habe ja keine Ahnung von Wein. Ich weiß nur, was ich mag und was ich nicht mag. Und ich mag halt, wenn was passiert. Also ich kann es eigentlich nur beschreiben als so eine saftige, schwere Pferdedecke. Wenn man so dagegen haut, dann geht so eine Staubwolke hoch und das quasi in Rotweinform gegossen. Das wäre so mein idealer Rotwein.
Du bist eine ideale Beschreibung für Wein. Also jeder, der.
Kannst du damit was anfangen?
Ich kann damit total was anfangen. Ob ich jetzt heute das Richtige ausgesucht habe, werden wir mal sehen. Aber ich denke, ich habe die Weine auch schon vorher, so ein halbes Stündchen vorher eingegossen, dass die ein bisschen Luft kriegen. Das ist ja auch mal gut. Und beim Weißwein ist das nicht so wichtig.
Ja, Weißwein bin ich ja kein Fan von.
Nee.
Ist mir zu säurig.
Ja.
Ja. Also das ist, ich sag dann immer, wenig Säure und, weil ich finde, Weißwein schmeckt für mich wie schlechter Mundgeruch.
Ja, das ist tatsächlich häufig so. Wenn
weißt du, was ich meine?
Das ist auch so, wenn Leute viel Weißwein getrunken haben, dass sie oft häufig, wenn man mit ihnen spricht, danach denkst du auch so, Zahnbürste wird mal wieder Zeit.
Und warum ist das so?
Ich kann es dir gar nicht erklären. Aber die Frage, ich weiß es, aber ich habe noch nie die Frage jemandem gestellt, der es beantworten könnte.
Guck mal, da kommt hier die Weinleihe rein und bringt den Profi ins Schwanken.
So schnell geht das.
Aber gleich schwanken wir beide.
Ja, let's go.
Was haben wir denn hier schon?
Cheers. Ich habe einen Schieferriesling mitgebracht vom Weingut Nick Weiß von der Mosel.
Mhm. Ist ja nicht weit von hier.
Ja. Genau, ist nicht weit von hier. 22er Jahrgang, ist jung, ist knackig und hat für dich wahrscheinlich zu viel Säure, wo du das gerade sagst. Also im ersten Wein schon mal schön ins Klo gegriffen. Aber es ist tatsächlich eine lustige Story vom vorletzten Wochenende. Der teuerste Wein eigentlich, den ich je getrunken habe.
Der hier? Mhm.
Also ist
boah, das soll
also der teuerste Wein ever, glaube ich, den ich getrunken habe.
Aber das heißt bei dir.
Aber es liegt
einiges.
Es heißt einiges, genau.
Sind wir da im vierstelligen Bereich?
Aber das ist wir sind hier tatsächlich noch in einem dreistelligen Bereich, aber es liegt also am teuersten ist ja, weil es tatsächlich an der Kalkulation des Gastronomen lag. Mhm. Also es ist eigentlich ein Gutswein vom Weingut, der so ganz lecker ist. du siehst, Schraubverschluss kostet im Laden so
ja.
13, 14 Euro.
Das ist der teuerste Wein, den ich je getrunken
habe. Und wir waren vorletztes Wochenende auf einer Grünkohlfahrt in Münster. Und bei einer Grünkohlfahrt, wer das nicht kennt von den Weinhasen, da trifft man sich mittags mit einem Bollerwagen mit Bier und Schnaps. Wir waren diesmal im Münsterland, sind ein bisschen spazieren gegangen, ein paar Stunden, unterhält sich, trifft alte Freunde wieder und wir sind abends in einer Weinbar eingekehrt in Münster. Smells Like Wine Spirit heißt die und ja, irgendwie kamen die Leute, man trinkt eigentlich Bier bei so einer Veranstaltung, weil es gibt ja Grünkohl und kam auf die Idee, man müsse auch noch einen Wein trinken und da habe ich geguckt und einer fing dann an und sah Dom Perignon Schachteln und sagte, ah, lass mal Dom Perignon trinken. Und ich, das ist, also wenn man schon betrunken ist, macht es einfach gar keinen Sinn, dieses Geld auszugeben. Und dann habe ich so, okay, den wird gefragt, nee, das sind alles nur leere Schachteln. Oh, da kriegte ich schon schlechte Laune so. Ich sage, okay, was ist mit Ruinar? Nee, ist auch alles leer. Ich sage, was ist denn hier los? Ja, wir ziehen nächste Woche um, ist schon alles ausgeräumt. Ich sage, okay, verstehe ich. Dann hatte er nur so 3 Euro Primitivos da. Ich gesagt, okay, das brauchen wir jetzt auch nicht trinken. Und dann hatte er Schieferriesling von Nick Weiss in einer 3-Liter Flasche. Ich sage, das ist super. Und dann sagt er, ja, die ist ja warm. Ich sehe, dann haust du kurz aufs Eis. Es ist ja auch nicht mehr so, dass jetzt alle besonders viel merken. Hm. Und hab dann auch gar nicht weiter nachgefragt. Und hab dann am nächsten Tag erfahren von der Organisatorin der Kohlfahrt, ja, da ist noch was offen an der Rechnung. Weil ich hab da ja den Wein getrunken. Der war ja so teuer. Okay, also die 3-Liter-Flasche, die kosten Gastronomen so mit Mehrwertsteuer so 50 Euro im Einkauf. Kann jetzt dann eigentlich nicht so viel passieren. Habe ich mir jetzt keine Gedanken drum gemacht. Und dann wollte er tatsächlich für diese Flasche 450 Euro haben.
Oh, wow.
Also mal 11 Kalkulation. Und dann sagte sie, na, er hat nochmal 50 Euro Rabatt gegeben. Ich so, der, willst du mich verarschen oder was? Und dann habe ich mit ihm mal dann auch mal gesprochen. Und es war ein 2017er Jahrgang. Das ist jetzt für ihn eine Rarität gewesen. Und das war das, das ist, glaube ich, so das Lehrstück, das man immer haben muss. Beim Gastronomen niemals blind was bestellen. Ja. Dann nutzt er als Möglichkeit, dich über den Tisch zu ziehen.
Aber er wusste halt nicht, wen er da vor sich hat und dachte, auch hier, da waren ja wahrscheinlich dann auch die ein oder andere bekannte Person dabei.
Eigentlich wusste er das schon. Er hatte an dem Abend, wir wollten ja Champagner trinken und dann sagte er, ihr könnt auch meinen eigenen Champagner trinken. Und dachte ich, dein eigener Champagner? Also die Champagner ist eine große Region, da hat kein Gastronom seinen eigenen Champagner normalerweise. Ich mache den zusammen mit Georg Breuer. Das ist ein deutscher Winzer. Ich sage, okay, dann kann es ja schon mal kein Champagner sein, weil Champagner kann nur aus der Champagne kommen. Was willst du mir erzählen? Ja, doch, das ist Champagner. Und ich sage, laber mich nicht voll mit so einem Scheiß. Und dann hat er gesagt, ja, ist wie ein Champagner. Ich sage, pass auf, lass es das auf dem Niveau nicht weiterführen. Also der war mit allen Wassern gewaschen und deswegen empfinde ich das als den teuersten Wein der Welt, wenn du so einen günstigen Einkaufspreis hast und wirst so über den Tisch gezogen. Das fand ich schon sportlich. Das ist ein Tipp. Also wir haben in Hamburg auch immer Gastronomen, wo man immer mal fragen muss. Es gibt einen sehr, sehr guten Italiener, Gallo Nero, der hervorragendes Essen hat. Aber da darfst du auch nie, wenn er sagt, wollt ihr eine Flasche Wein trinken, darfst du nie sagen, ja.
Das würde mich echt mal interessieren. Was schlagen die drauf?
Also eine normale Kalkulation in der Gastronomie ist, je nach Region, bist ein bisschen ländlicher, also ein bisschen günstiger, bist in einer Stadt wie Hamburg, ist ein bisschen mehr, aber ich sag so, mal 3 oder mal 4 bei sehr günstigen Weinen, also wenn die einen Wein haben, den sie für 4 Euro einkaufen, dann werden sie auch nicht nur 16 Euro dafür nehmen, sondern dann machen sie ein bisschen mehr drauf.
Ja.
Aber so eine mal 4-Kalkulation ist eigentlich so in der Gastronomie normal. Das heißt, wenn die einen Wein für 20 einkaufen, wird der 80 auf der Karte kosten.
Und ist das das ist ja bei keinem anderen Produkt auf der Karte, ist das ja so, oder? Ja gut, Wasser.
Also bei Wasser ist es natürlich teilweise pervers. Ja, ne? So eine Flasche Wasser kostet
irgendwie 18 Euro, wenn du, egal, je nachdem, wo du bist,
also
Beachclubs oder so.
Also EK ist 50 Cent.
Ja.
So. Das bekannte italienische Wasser in der grünen Flasche, was eigentlich auch keinen Sinn macht zu trinken, kostet dann am Ende so 50, 60 Cent im Einkauf und dann kostet es, wenn es gut läuft bei einem Italiener, bei einer Pizzeria vielleicht 8 Euro. Ist auch eine wahnsinnige Marge. In Prozent, in Euro schon dann gar nicht mehr so viel. Aber es gibt natürlich in Hamburg auch Läden, wo so eine Flasche 13 oder 14 Euro kostet, wo du natürlich schon, ja, das ist natürlich schon.
Ja, und beim Faschingskarneval, also beim Fasching in München, im Bayerischen Hof, habe ich jetzt in der Bildzeitung gelesen, dass beim Kinderkarneval oder beim Kinderfasching eine Flasche, italienische Wasserflasche aus der grünen Flasche, ich glaube, 21 Euro gekostet hat.
Es ist Wucher. Kinderfasching.
Es ist Wucher.
Ja. Ich glaube, da ist der Straftatbestand des Wuchers erfüllt.
Ja.
Personen in einer Notlage ausnutzen. Und das war natürlich auch eine Notlage, weil ich war erstens sehr betrunken. Es stand kein Preis dran. Das heißt, der Wirt verstößt auch noch gegen das Preisausschreitungsgesetz. Das ist natürlich auch in der Gastronomie wichtig. Und bei so einer verrückten Kalkulation hätte man eigentlich sagen müssen, pass auf, ich sag dir was, ne? Deswegen für mich der teuerste Wein, den ich
hier. Der wollte, glaube ich, seinen Umzug bezahlt haben, ne? Der hat da einfach Kohle gerochen. Aber geil, ich finde es ja dann wiederum sympathisch, dass man dann versucht, so nach dem Motto sicheres Auftreten bei kompletter Ahnungslosigkeit. Ich tanze dem jetzt hier was vor, mein eigener Champagner, weil ja in 9 aus 10 Fällen funktioniert ja diese ganze Show, die man als Gastronom ja aufführt. Jetzt, du hast natürlich Ahnung und da beißt er auf Granit. Aber die anderen hätten das wahrscheinlich blind so gekauft.
Ja,
hätten auch in der Nacherzählung immer gedacht, oh, das war super, der eigenen Champagner und so. Und dann ist so eine Geschichte ja, dann wird ja aus einer Nicht-Wahrheit ja eine Wirklichkeit. Und das ist ja eigentlich auch schön für den Verlauf von so einem Abend, ne?
Ja, im Nachhinein, unsere Organisatorin musste ja nun hinfahren am nächsten Tag und bezahlen und hatte dann auch gesagt, Mensch, ich habe keine Lust, da mit dem zu diskutieren. Er soll glücklich werden damit. Wir werden nicht dran sterben. Und das ist wieder eine Lehre. Eine Lehre. Und es ist wirklich, wir hatten das bei dem besagten Gastronomen in Hamburg auch schon mal. Da habe ich natürlich mittlerweile auch schon gelernt, dass ich nicht einfach mich bedienen lasse, sondern immer die Speisekarte anfrage. Und wir hatten mal eine Situation, da waren wir sonntags mit Freunden da und einer der Kellner sagt auch, ja, soll ich euch was empfehlen? Ich sage, nein, die Speisekarte. Und am Nachbartisch saß eine Familie, Vater, Mutter, 2 Kinder, die Tochter war vielleicht 17, der Sohn war vielleicht 13 und der konnte sich nicht so entscheiden. Der Kellner kam, ja, was möchtest du denn? Worauf hast du Lust? Ja, ein Stück Fleisch. Ja, komm, ich mach dir was. Und dann kam er dann eine halbe Stunde später mit so einer 1,7 Kilogramm Fiorentina und der Vater ist komplett ausgerastet. Dann kam der Chef, dann hat er kurz seinen Kellner lang gemacht, Good Cop, Bad Cop, und dann gesagt, ja, okay, wir packen euch das ein, und dann hat er trotzdem die 300 Euro dafür
berechnet. Wow.
Es ist schon hart, ne? Deswegen.
Gastro, hartes Gewerbe.
Hartes Gewerbe, ja.
Beiden Enden.
An beiden Enden, kann ich dir sagen. Wie gefällt dir denn der Wein?
Der ist gut. Ich finde, dafür, dass es ein Weißwein ist, schmeckt er mir erstaunlich gut. Aber ich weiß auch nicht, inwieweit, ich bin ja sehr anfällig für eben zitierte Show. Mhm. Und wenn ich jetzt hier in einem Wein-Podcast sitze und du mir gegenüber und du die ganzen Handgriffe sitzen und hier sind noch andere Weine auf, dann springt bei mir eigentlich an, find das lecker. Also ich weiß gar nicht, inwieweit ich meinem eigenen Geschmack und meiner eigenen Meinung überhaupt vertrauen kann. Und das gilt für Weine, aber ja eigentlich auch für alle Themen der Weltgeschichte, ob es politisch, gesellschaftlich oder sonst was ist. Inwieweit ist unser eigener Geschmack eigentlich wirklich subjektiv?
Es ist auf jeden Fall, ist man sehr manipulierbar, was das angeht. Ja. Und das siehst du auch immer daran, und das hatten wir jetzt gerade wieder, bei einem gemeinsamen Bekannten, der im Urlaub Wein gekauft hatte und fand den total toll und hat davon einigermaßen viel mit nach Hause genommen und hat dann zu Hause festgestellt, ja, wenn die Sonne hier nicht mehr scheint, ich habe nicht Urlaub, schmeckt der irgendwie gar nicht mehr so gut. Und ich sag's mal jedem, kauf im Urlaub keinen Wein.
Ja.
Und wenn du natürlich auch so im Agriturismo in der Toskana bist, natürlich quatschen die dich voll, natürlich sagst du, ja, komm,
mach ich dir
guten Preis.
Ja, man kauft das drumherum, das ist ja auch Gastro, ne? Man geht ja auch ins Restaurant für die Bewirtung, für den Kellner, der so tut, als ob er einen wiedererkennt und sagt, ah, so wie immer, das ist alles mit dabei und das macht es aber auch irgendwie so schön spannend. Wir sind ja eigentlich erzählende Affen.
Ist das und man so ein will Buch? Ja auch den Gastwirt haben, man will ja, das Wort kommt ja nicht schon ungefähr, man will ja, dass da jemand steht und den lustigen Otto macht, aber und ein Stück weit zahlt man natürlich auch für diese Show, die die machen. Ja. Aber ob das dann okay ist, wenn jemand sagt, ich brauche einen Rotwein und der dir dann eine Flasche Wein für 250 Euro bringt, da hättest du vielleicht gesagt, ah, okay, 25 hätten heute vielleicht auch gereicht oder 50 so, ne?
Ich war jetzt in Costa Rica, waren wir mit Freunden, da waren wir in einem unglaublichen Restaurant. Convivio heißt es, ein kanadischer Gastronom, die in Santa Teresa da ein Restaurant aufgemacht haben, packen wir gerne in die Shownotes.
Machen wir.
Ja. Und wir kamen da rein und der Typ, Kellner, und der hatte so eine blau getönte Sonnenbrille, also so eine Brille, aber die war so blau getönt. Mega cool, der sagte, ey, der Thunfisch, ich weiß noch nicht, ob der pünktlich reinkommt, weil der Angler ist gerade noch draußen. In dem Moment kommt einer rein mit so einem Kühlrucksack. Ah, José ist da, ja, Thunfisch gibt's. Und wir natürlich, ah, geil, also frischer geht's nicht. Und dann haben die uns Natural Wines angeboten.
Ja.
Und noch nie getrunken, keine Ahnung, was das ist, orangener Wein, der hat das total vorgetanzt und meine Begleitung guckt mich an, die mich gut kennt und weiß, was ich mache, gesagt, das bist du nicht. Und ich war aber einfach so an, dass ich so, ja klar, komm, hier voll und trink das. Und es hat mir geschmeckt, obwohl es mir so rein objektiv nicht geschmeckt hat. Also da ist man tatsächlich sehr formbar
kann
in seiner eigenen.
Kann auch ein guter Natural Wein gewesen sein, ein guter Orange Wein. Also gibt ja gute und schlechte Sachen, gerade in dem Bereich.
Ja.
Es ist manchmal sogar abhängig von der Flasche. Also es ist
auch ja, so, es war sehr
Hype, so ein extremer Hype.
Ist es? Ja,
ja, also.
Und was macht die genau aus? Also was ist das genau?
Na, die Winzer schreiben sich halt auf die Fahne, dass sie Wein in, nach alten Methoden produzieren, möglichst natürlich, ganz oft ohne Schwefel. Schwefel ist aber halt ein Mittel, was Wein haltbar macht einfach auch. Und beim Natural Wein und beim, also ganz viele Weine sind, könnte man, also ich habe das in den letzten Wochen auch oft nochmal mit Winzern besprochen, es gibt ganz viele Winzer, die sagen, ey, unser Wein ist auch Natural Wein, wir machen da jetzt auch nichts Besonderes, wir filtern die auch nicht und wir nutzen auch alte Verfahren, nur wir versuchen schon einen Wein zu machen, der irgendwie schmeckt und ein paar Dinge musst du halt machen. Also Weinbau hat eine lange Tradition und also es ist immer schön, irgendwie back to the roots zu gehen, aber gewisse, sag ich mal, Fortschritte des Menschen in der Evolution machen schon auch Sinn.
Ja.
Und auch in der Kellertechnik gibt es halt viele Dinge, die machen Sinn und bei Natural Wines hast du halt manchmal, kaufst du drei Flaschen und alle drei schmecken unterschiedlich. Ne? Die sind dann immer unfiltriert, sehr häufig. Also das heißt, die ganzen Schwebstoffe sind oft noch drin, wenn sie, je nachdem, wie sie abgefüllt werden. Und also ich habe in dem Bereich schon ein paar ganz gute Sachen probiert, aber ich würde sagen, dass 95% der Sachen, die da gemacht werden, unter der Kategorie experimentell abzusprechen sind.
Also es ist wie so ein Instagram Hype, also es ja, ist irgendwie eine.
Wenn du jetzt nach Berlin gehst, da gibt es total viele Winebars und Sommeliers, die da total drauf abfahren.
Sagt man dann Naturwein eigentlich?
Mhm. Das?
Ja.
Mhm. Und wenn du dann aber in der realen Welt ankommst, dann wirst du feststellen, außer diesen paar Sommeliers und den paar Hipstern, sage ich mal, interessiert das keinen Menschen. Das ist so ein bisschen wie mit Craft Beer, wo eine Zeit lang alle drüber gesprochen haben. Das ist auch total spannend. Ich finde es auch spannend zu probieren und das ist bei den Natural Wines nichts anderes. Aber ich sag mal so, ein Gastronom kann da nicht viel Umsatz mitmachen am Ende, weil du trinkst davon halt keine Flasche zu zweit. Du trinkst halt so ein Glas, also es ist jetzt immer, gibt auch welche, die sind trinkbar oder da trinkst du vielleicht doch eine Flasche, aber die meisten sind halt mittelmäßig und es ist wie beim Craft Beer. Am Ende trinkst du doch 5 Pils, aber hast die Craft Biere alle nur mal so dran genuckelt. So, ne?
Klassischer Fall von verschlimmbessert, oder?
Mhm.
Also never change a winning
team. Und am Ende ist der Konsument da, der Spaß haben soll. Ne? Die Weinnasen sollen was trinken, was ihnen Spaß macht. Und es geht nicht darum, sie zu belehren, wie was sein müsste. So.
Ja, ich habe jetzt mehr getrunken als du hier von dem Beißen.
Ich rede ja auch die ganze Zeit. Eigentlich sollst du ja die ganze Zeit reden.
Ja, das wird mir oft vorgeworfen. Dass ich, wenn ich Gast in Podcasts bin, eigentlich dann immer zum Interviewer werde.
Ja.
Also, dass ich dann anfange, Fragen zu stellen.
Aber dann wäre das doch eine gute Idee, wenn du mal deine eigene Talkshow kriegst.
Ja, also einen eigenen Podcast habe ich ja schon, zwei live mit Ingmar. Also, lad den auch mal ein, der kann ja bestimmt aus DDR-Zeiten auch nochmal ganz andere Sachen erzählen. Und ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich so ein Gen, was anspringt, dass man sagt, ich möchte einfach, dass ich bin so harmoniebedürftig, dass ich immer das Gefühl habe, alle sollen eine gute Zeit haben und dann gehe ich immer mit Fragen rein und ich habe das Gefühl, du kannst die Welt aufsplitten in fragende und sagende Menschen.
Mhm.
Es gibt Menschen, die einfach interessiert sind und es gibt Menschen, die sich einfach produzieren möchten und ich habe mich eigentlich immer als Ersteres begriffen und starre manchmal wirklich voller Ehrfurcht auf Leute, die so monologisieren können, die einfach Gas geben und rausschwimmen und dir die Welt erklären. Und ich denke mir immer, krass, merken die nicht, dass die gerade nur reden?
Mhm.
Ohne, dass ich das jetzt sage, dass du so bist.
Nee, das nehme ich gar nicht, würde ich gar nicht nehmen. Nee.
Aber kennst du so Leute, die einfach, die gar keinen Gesprächspartner brauchen,
ja,
sondern Publikum?
Ja. Ich kann jetzt gar nicht sagen, woher, weil es sehr, sehr nah an der Verwandtschaft ist, aber.
Aber ich würde sagen, dein Blick verrät gerade, dass du,
gerade
du hast so Bilder am Kopf,
ne? Wieder ein Erlebnis der anderen Art. Ja, es gibt Leute, die können sehr viel senden, ja.
Ja. Und sind gar nicht so daran interessiert. Ja, ich habe Geschäftspartner und Menschen oder im Medienbusiness, die man so kennt, mit denen ich jahrelang irgendwie zu tun habe, wo ich in der Reflexion sage, die haben mir, glaube ich, noch nie eine Frage gestellt.
Oh, ist auch hart.
Ja.
Ja.
Das ist.
Die sehen nur Umsatz.
Ja.
Ist der schönste Satz, sagt man ja so gerne. Und gab es da schon mal eine Anfrage für so andere Formate wie Talk oder sowas? Gab es da schon mal Ideen in die Richtung oder war das nie Thema?
Doch, weil ich glaube, ab einem gewissen Punkt in einer Karriere ist auf einmal alles möglich und alles Thema.
Wie können wir die Sau ausschlachten?
Ja, und war ich begreife mich auch immer so als jemand, der nichts richtig kann, aber alles so ein bisschen und versucht einfach alles so gut zu machen. Ja, ich glaube aber so als wirklicher Talker, naja, also wenn ich mir so Markus Lanz oder Schöneberger oder so angucke, wie die das so machen, die haben ja ein 100%iges Interesse oder ein geheucheltes Interesse an jedem einzelnen Künstler. Und ich glaube, der meist gelogenste Satz von mir im deutschen Fernsehen ist: Schön, dass du da bist.
Ja.
Also.
Wobei bei Markus Lanz, der hat ja im das ist kein Geheimnis, der hat ja im Ohr immer seinen Produzenten, Markus Heidemann, sitzen. Ja. Ich glaube, wenn da nicht immer einer Verdi ein paar Sachen sagt und bohr dann nochmal nach, wäre, glaube ich, Markus Lanz gar nicht so erfolgreich. Ist das beim NDR genauso, dass Barbara Schöneberger die ganze Zeit die Regie drin hat? Fragt ihn nochmal. Bei der kommt man ja wahrscheinlich eh nicht zu Wort.
Aber zugrunde liegt ja ein Interesse einfach am Menschen oder ein wirkliches Bedürfnis. Also bei Markus Lanz empfinde ich den wirklich emotional. Wenn der da die Wagenknecht sitzen hat, dann möchte der wissen, warum die XYZ gesagt hat und wie sich das widerspricht mit dem, was sie vorher. Der ist wirklich interessiert. Und weiß gar nicht, wie man das nennt, aber so die Zähne da rein zu sinken in jemanden, ich bin lieber eher daran interessiert, dass alle eine gute Zeit haben, als dass ich jetzt einen Punkt mache.
Ja, also. Und gute Zeit ist ja wirklich auch dein Job, muss man sagen.
Ja.
Das, was du machst, nennt man Stand-Up-Comedian.
Ja, ich glaube, also bei mir ist es weitergefasst, weil Stand-Up ist ja die sehr puristische ein Mann, ein Mikro und manchmal sogar ein Hocker und ein Glas Wasser und dann reicht das. Ich bediene mich ja noch der Improvisation, ich mache viel mit dem Publikum, ich spiele noch Instrumente, mache Musik, also bei mir ist es weitergefasst, aber die Ursuppe ist Stand-Up, ja.
Und man hat ja irgendwann so, keine Ahnung, in der Kindheit will man irgendwie wahrscheinlich Schornsteinfeger werden, Feuerwehrmann, Polizist, was weiß ich was, Raumfahrer. Und dann kommt man irgendwann so um die Pubertät rum irgendwie so in die Realität und sagt, okay, was könnte mich interessieren? Immer muss man ein Schulpraktikum machen. Wo hast du dein Schulpraktikum gemacht?
Beim Radio.
Ah.
Ja, bei Radio Bonn-Rhein-Sieg.
Und fandst du es, wie war das damals? War das was, wo du gesagt hast, das ist die richtige Richtung? Oder hast du gesagt?
Leider ganz ernüchternd.
Alter.
Ganz schlimm, ganz staubig.
Bürokratisch.
Ja, und.
Hatte ich mir gar nicht so vorgestellt.
Unshowig. Aber dann durfte ich, das war 2006, und dann durfte ich mit einem Mikro in die Innenstadt, weil zu dem Zeitpunkt Jürgen Klinsmann Jens Lehmann ins Tor gestellt hat für die WM 2006 im eigenen und nicht Olli Kahn. Und das war so ein Wow,
Thema.
Das war das Thema. Und dann ist der kleine Praktikant mit dem Mikro los und konnte Stimmen einfangen. Und das hat mir Spaß gemacht. Also so den Menschen da draußen einzufangen und den dann auch im Schnitt zu frame und zu sagen, ey, wir machen einen dafür, einen dagegen, dass man so eine, also man fängt dann an zu konzipieren, zu bauen, zu inszenieren, also dass man die Wahrheit nimmt und die so als Spielmasse begreift für seine eigenen kreativen Ergüsse. Und das fand ich dann irgendwie spannend. Also da war dann so der erste Spark, wo es hieß, irgendwie macht er was.
Und wann kamst du auf die Idee oder was war das Ereignis, wo du das erste Mal gesagt hast, in die Richtung kann sich der Job entwickeln oder war das am Ende alles nur Zufall? Warst du mal zufällig auf einer Party witzig und alle kamen auf den Gedanken, hey, mach das doch mal beruflich?
Also wenn man jetzt, das ist wahrscheinlich aber eher Wein 3, wo man das erzählt, aber wenn du es tiefenpsychologisch auffächern möchtest, ich habe 5 Brüder und großer
Jüngste?
Ich bin die Mitte.
Ah ja, okay.
Großer Konkurrenzkampf und auch große Identifikationsschwierigkeit. Wer bin ich? Warum bin ich das? Wer bin ich oder bin ich die Projektion meiner Geschwister und meines Publikums, also wir uns, also 2 Eltern, 5 Brüder, noch eine Oma, die bei uns gelebt hat, also da waren irgendwie immer diese 8 Leute um dich rum und all das, was du gesagt hast, ist auf so eine Art Publikum gestoßen und deren Reaktion hat mein Selbstbild geformt. Also ich bin das, wie die mich sehen. Also man spiegelt sich quasi und ergibt dadurch sein eigenes Ich-Bild. Und da wir alle irgendwie performativ sind, auf der Bühne stehen, meine Eltern sind Schauspieler, einer ist Musiker, einer meiner Brüder, ein anderer ist Speaker, einer ist Regisseur, also alle sind in diesem Bereich, ist das eine große Facette. Und ich hatte noch keine, war aber immer witzig, aber dachte, bin ich witzig genug dafür, reicht das? Aber der Humor war bei mir so eine Art Kompensationsmechanismus und Überlebensmechanismus. Also wie werde ich gesehen in dieser Familie? Wie bekomme ich die Aufmerksamkeit, / Liebe, dadurch, dass ich lustig bin und schnell aufesse und dann vor den Küchentisch, während alle noch essen, anfange rumzutanzen, mir eine Jacke von meiner Mutter anziehe, in so Halbdrag, in Stöckelschuhen an allen vorbeilaufe, Playback-Sachen mache. Und durch dieses Lachen mich voll aufgepumpt habe mit Ego und mit Akzeptanz innerhalb des Rudels. Und das wurde dann irgendwann nicht mehr ein Esstisch mit 5 Geschwistern, sondern Köln Arena, Barclaycard Arena und
immer größer. Aber hast du klassisch auch so in hier, wie heißt der Waschsalon in Köln?
Nightwash, ja klar. Den habe ich sogar moderiert 3 Jahre. Da habe ich mein Praktikum gemacht. Also ich habe dann studiert hier in Köln und habe angefangen, so Radio-Comedies zu schreiben.
Du hast das Richtiges quasi gelernt. Das ist Kommunikationswissenschaften.
Kommunikationswissenschaften. Hier um die Ecke am Kölner Medienpark, an der Fresenius, habe ich meinen Bachelor gemacht. Und nebenher schon irgendwie Auftritte gehabt und immer irgendwie Bock gehabt, habe viel geschrieben, Comedy, und irgendwann mal gesagt, ich gehe mal auf so eine Open Stage und probiere mal was aus.
Voll geil.
Ja.
Voll geil. Fühlt mich zum nächsten Wein, den ich auch voll geil finde.
Oh, eine moderative Überleitung der Extraklasse. Also das ist nicht die erste Folge halbtrocken, oder?
Kinder.
Stößchen.
Oh, jetzt wird's rot.
Ja, jetzt wird's rot.
Ist der Brunello?
Nee. Nein, schade. Ich bin auch doof, dass ich die Flaschen nicht versteckt habe, sonst hätte ich sie so schön ein bisschen in die Irre führen können, mal ausfragen können.
Ja, ich habe aber keine Ahnung. Also ich weiß, ich mag Tempranillo, ich mag Rioja, ich mag Reserva. Ich mag Montepulciano. Ist das ein Wein?
Ja, es ist eine Rebsorte, ja.
Syrah. Also in der Liga bin ich gerne zu Hause.
Dann müsstest du Axel Bauer richtig, richtig gut finden. Axel Bauer ist ein Winzer aus Baden. Und der baut überwiegend lustige Rebsorten an, die in Deutschland gar nicht so stark vertreten sind. Der macht Cabernet Sauvignon, der macht Tempranillo, der macht Syrah, der macht Malbec, der macht Merlot. Und hier sind Cabernet Sauvignon, Malbec und Merlot in dem Wein.
Ja, mega lecker.
Und der heißt Maison Rouge, aus seiner Linie Meisterstück. Es gibt die Handwerkslinie, das sind die einfachen Tagesweine. Meisterstück ist schon mal so eine Stufe darüber. Da riecht man auch schon so ein bisschen das Holz, ne?
Mhm. Schmeckt es auch. Aber Maison Rouge ist der Name oder ist das die Rebsorte?
Nee, Maison Rouge ist der Name und die Rebsorten sind Cabernet Sauvignon, Malbec und Merlot in diesem Jahrgang, im Jahrgang davor.
Gemischt oder was?
Genau, das ist eine sogenannte Cuvée. Ja.
Cuvée ist gemischt?
Mhm.
Okay.
Und im letzten Jahrgang war sogar auch noch Tempranillo mit drin, weil den baut er da auch an. Und so 1,5 Jahre, je nach Jahrgang, so um die 1,5 Jahre im Holz auch ausgebaut. Das tatsächlich schmeckt man auch.
Ja, Holz ist auf jeden Fall.
Und
so, jetzt sehe ich hier die sogenannten Tränen.
Ja, die Kirchenfenster, genau.
Genau,
ja.
Die runterlaufen. Ja. Und je schneller die runterlaufen, das hat dann was mit der Viskosität zu tun, oder?
Viskosität, richtig. Und Alkoholgehalt sind verschiedene Faktoren, die dafür sorgen, dass die Kirchenfenster dicker, dünner, ja.
Und was will man? Sind, ne? Was ist gut und was ist schlecht?
Ja, man will, worauf man Lust hat, was mit einem schmeckt, ne? Also das ist
ja, oder was, also du kennst ja meinen Geschmack jetzt ein bisschen, ja, was, wonach muss ich gucken?
Du magst Kirchenfenster. Ja. Du magst Kirchenfenster.
Ja, die hat er.
Du musst gucken, dass er dir schmeckt in erster Linie. Du magst auf jeden Fall
Sag mir mal, was ich mag.
Du magst auf jeden Fall, wenn was ein bisschen im Holz war, das magst du, glaube ich.
Mhm.
Dann ist so ein bisschen Vanille, Leder, wie du auch selber gesagt hast, diese wilde animalische. Das magst du. Und ich glaube, was du magst oder was bei dem Wein ganz toll ist, das ist eigentlich so ein bisschen, also wir Deutschen sind unheimlich gut im Weißweinbereich. sind wir einfach mega, mega gut. Riesling kann kein Land der Welt so produzieren wie wir. In den meisten Ländern wird es gar nicht.
Und Federweißer.
Können wir auch sehr gut. Die Österreicher auch sehr gut. Können auch die Franzosen sehr gut und die Italiener machen.
Okay.
Aber
wie heißt denn das auf Italienisch, Federweißer?
Auf Italienisch heißt das Novello.
Ah, das ist ja, Federweißer. Ja,
Novello.
Ach, guck.
Gibt's auch viel in Rot gerne.
Mhm.
Gibt's aber auch in Weiß. Und boah, das habe ich lange nicht gehabt, ey. Aber es, ist auch, der, es gibt ja auch, in Frankreich machen sie auch immer, oder haben sie früher stark gemacht, Beaujolais Primeur, so die ganz jungen Beaujolais. Kannst du alles nicht trinken. Also für mich macht es keinen großen Spaß.
Also wir Deutschen sind gut im Weiß.
Wir Deutschen sind sehr gut im Weiß. Wir sind auch gut im Rot, aber bei Rot ist es wie mit Handtaschen, um Klischees zu bedienen, Handtaschen bei Frauen, es wird schnell teuer.
Ah, okay.
Also was die Italiener, die Spanier, die Franzosen auch sehr gut können, sind ja durchaus auch Weine für ein kleines Geld, Rotweine. Die schon sehr, sehr gut schmecken. Das können die Deutschen tatsächlich einfach nicht. Kann ja jeder, der was anderes erzählt, ist einfach Kokolores.
Bei Deutschen, das liegt am Wetter?
Das liegt am Wetter. Wir haben natürlich ein anderes Klima als die im Süden. Wir haben weniger Sonne, andere klimatische Verhältnisse. Es liegt auch an den Rebsorten, die hier angebaut werden. Wir machen sehr viel Spätburgunder und so weiter. Und deutscher Rotwein schmeckt halt oft einfach deutsch, sage ich mal so. Und das wollen eigentlich die Leute nicht. Und das finde ich an diesem Wein so gut oder bei Axel Bauer ganz gut.
Der schmeckt sehr undeutsch.
Der macht natürlich auch einen Spätburgunder und selbst der schmeckt nicht so deutsch wie andere Weine. Und dieser Wein, dieser Maison Rouge durch die Rebsorten schmeckt halt sehr international.
Ja.
Das finde ich schon sehr geil. Ich meine, der kostet im Laden so 25 Euro. Das ist aber im Vergleich zu dem, was Vergleichbares aus Frankreich oder Italien kostet, völlig fair. Es ist alles handgelesen, das heißt, da fährt keiner mit so einer Erntemaschine durch, sondern die haben richtig steile Hänge. Also die Mosel sagt immer, sie haben die steilsten Hänge, aber ich bin mir sicher, wenn man da mal messen würde, Baden ist ja nicht minder schlecht dran. Alles handgelesen, alles spontan vergoren, also da kommen keine künstlichen Hefen oder so zum Einsatz, um den Wein zu bereiten. Das ist eigentlich ein Naturwein, muss man sagen.
Ach, das ist Natur, ja, dann mag ich das
schon,
auch.
Das muss man schon sagen.
Ja, das ist sehr lecker. Ich finde vielleicht ein bisschen zu holzig, also das ist dann sehr, sehr dominant.
Ist aber auch noch ein sehr junger Jager, 21. Und wenn man den jetzt noch mal ein bisschen liegen lässt, 2, 3, 4, 5 Jahre, wird das wahrscheinlich sich noch reduzieren im Geschmack.
Wenn man den länger im Holz liegen lässt?
Nee, länger in der Flasche liegen lässt.
Also
in der Flasche noch reifen lässt.
Ja, okay.
Also hat man ganz häufig, dass solche Sachen wie Säure und so weiter, das baut sich halt alles über die Zeit ab. Und die meisten Weine werden halt zu jung getrunken. Ne? Ist einfach so. Also 22er Nick Weiß Schieferriesling, ja, den kannst du eigentlich am besten erstmal noch 5 Jahre in die Ecke legen und reifen lassen.
Also es schmeckt sehr lecker. Ich habe das große kulinarische Problem und also kulinarische Problem wirklich
dass in Anführungs
dass ich was
dass du sehr gerne isst
nee, das also Problem in Anführungsstrichen ich esse kein Fleisch. Ich mag ab und an Fisch, mag aber keinen Weißwein, sondern trinke Rotwein. Und das ist natürlich
finde ich gar nicht problematisch.
Also Rotwein zu Fisch?
Nee, auch vegetarisch.
Das ist das dekadenteste Gespräch, was ich jemals hatte.
Also Rotwein zu Fisch finde ich auch nicht problematisch. Aber ich finde auch Rotwein ganz ohne Fleisch, weil ich...
Ja, das ist so Kartoffelaufläufe und so, ne, ja, so Käse.
Ja, Tofu kannst du ja, es gibt ja wahnsinnig guten Tofu. Die meisten kennen ja auch, es ist ja wie mit allen Lebensmitteln, auch immer nur das Einfache.
Ja.
Oder wenn du Tempeh nimmst und den wunderbar marinierst und brätst, dann ist das ja, sag ich mal, für Fleisch ist ein Fleischersatz. Und wenn du ein schönes Curry machst, und dann so ein gebratenes Stück Tempeh dazu, da passt Rotwein auch mega.
Ja, stimmt. Aber so mein erster Eindruck und erster Einfall ist irgendein schweres Stück Fleisch mit so einer dunklen Soße und so Preiselbeeren und so ein Wildschweinschrot, was dann auch irgendwie
rausgepökelt werden muss. Ja, das ist natürlich das Einfachste, weil man es halt irgendwie kennt. Aber wenn man auf die Suche geht, wenn man was finden will, was gut dazu passt und kein Fleisch enthält, dann findet man das auch. Aber klar, alles, was mit Fleisch ist, passt natürlich hervorragend zu dem Wein, weil Fleisch natürlich auch meistens dann diese Röstaromen hat.
Ja.
Und es, ja.
Also ich sehe gerade.
Ich muss sagen, schmeckt leider lecker.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich kann durchaus mir viele vegetarische Dinge vorstellen, die dazu passen.
Ja, es ist halt im Restaurant immer so ein
Im Restaurant ist es Hassel, da musst du schon wirklich zu einem veganen Restaurant gehen. Ja, musst du in die richtige Stadt fahren und da gibt es ja genug Städte, die was anbieten. Ich weiß nicht, wie es in Köln ist, aber in Hamburg, Berlin und so, das ist ja alles gar kein Problem. Ich habe vorletztes Jahr, nee, 2020, als Corona losging, da habe ich Zeit genutzt, um mal 3 Monate kein Alkohol getrunken und habe mich 6 Monate vegan ernährt.
Und?
Und das war
du bist ja auch ein sportlicher Dude, ne? Ja. Also hast du da irgendwelche Defizite gemerkt?
Nee, gar nicht, um Gottes Willen. Nee, Defizite überhaupt nicht gemerkt. Also erstmal, so lange kein Alkohol trinken ist natürlich super, weil so 2, 3, 4 Wochen, du merkst halt jede Woche, wie mehr irgendwie auch passiert bei Dingen wie Spontanität, Reaktionsvermögen. Ja. Also das Gehirn kommt erstmal wieder zu seinen Kapazitäten zurück. Und wird halt durch den Konsum von Alkohol enorm eingeschränkt.
Ich habe das Gefühl, die ganze Maschine ist besser geölt.
Total. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Beschreibung.
Du bist smoother, du bist lässiger.
Schläfst viel besser.
Ja, ja, ja.
Also es ist auch was über die Wochen noch viel besser wird. Weil die meisten Leute machen ja so Dry January und kriegen es so hin 4 Wochen und haben wahrscheinlich noch 1 oder 2 Joker-Tage eingebaut.
Klar.
Aber wenn du mal so 3 Monate, was ich schon für jemanden, der Wein handelt, auch dann schon extrem finde. Und wenn du irgendwie permanent auch eingeladen bist, du kriegst ja automatisch überall dein Glas in die Hand gedrückt. Das fand ich eigentlich sehr enorm. Und beim Essen muss ich sagen, ich habe es vor allen Dingen ausprobieren wollen, weil natürlich die Leute auch immer sagen, das geht nicht. Das ist wie so ein bisschen Elektromobilität, weißt du? Nee, das funktioniert das nicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, ja.
Und du redest halt die ganze Zeit über etwas, wovon du keine Ahnung hast. Und da habe ich gesagt, lass mal machen. Und dann haben wir das mal durchgezogen und es war viel einfacher als erwartet. Und da kann jetzt auch jeder kommen und sagen, ja, in der Stadt ist es natürlich viel einfacher als auf dem Land. Alles Bullshit. Es ist nur eine Frage des, will ich das oder will ich das nicht?
Exakt, ja.
Und es ging sehr einfach. Es gibt hervorragende Rezepte.
Aber du musst schon kreativ sein.
Und du musst halt mal einfach mal wieder dein Hirn einschalten.
Ja, ja.
Genau. Kannst einfach nicht nur zum Nutella-Glas greifen genau. Und kurz mal nachdenken. Aber was es auch gemacht hat, ist, ich bin danach wieder angefangen, Fleisch zu essen. Und ich hatte auch nie den Fokus, ich will nie wieder Fleisch essen. Aber es hat sich unheimlich reduziert. Und wenn man sich so intensiv mit Essen beschäftigt hat, man isst viel überlegter, viel weniger Fleisch. Und kauft halt, wenn man dann Fleisch kauft, auch viel besseres Fleisch.
Das sagt man so, ne? Das ist so die, ich glaube, der Oberbegriff dafür ist einfach Achtsamkeit, ne? Dass man einfach genau weiß, was man wie in seinem Körper antut. Also,
was man in sich reinstopft, da müsste man sich ein bisschen Gedanken drüber machen.
Also ein Kumpel von mir sagt immer, wir Deutschen schütten besseres Öl in unsere Autos als in uns selbst.
Und es ist so.
Und ich bin halber Italiener, meine Mama kommt aus Italien, also ich habe selbst in meiner hemdsärmlichsten Studentenzeit immer gutes Olivenöl gehabt.
Ja.
Weil ich sagte, das ist ein Erdgeschoss. Muss. Ja, voll. Muss. Das ist,
weil das halt so ein Basislebensmittel ist, mit dem du halt wahnsinnig viel aufwerten kannst.
Voll.
Du brauchst nur ein gutes Stück Brot, bisschen Olivenöl, bisschen Salz und hast du schon im Grunde genommen deinen Abend gerettet. So, ne?
Also das, und hab das nie, diese Plastik, ja, so ein Rapsöl, Dinger, die dann, das ist nie verstanden. Ich keine Ahnung, ich habe für mich den Fleisch aufgehört zu essen vor 7 Jahren, 8 Jahren und einfach so aus sportlichem Ehrgeiz zu gucken, wann ich höre einfach mal auf, mal gucken, wie lange ich kann. Und mir fehlt, also es ist jetzt für mich auch nicht Verzicht, weil es mir nicht schwerfällt. Also ich finde, Verzicht ist eigentlich immer nur dann Verzicht, wenn es einem auch was kostet und mich kostet es original gar nichts.
Nee.
Das Einzige, was mir ein bisschen fehlt, und das sind so Cravings, die dann anspringen, ist so ein Wiener Schnitzel mit so einer Luftblase und so frittiertem Petersilie drauf und Preiselbeeren. Oh.
Ich das war zur besagten Grünkohlfahrt war unser Freund Atze Schröder dabei und das ist auch kein Geheimnis, weil er hat es in seinem Podcast erzählt und wir waren am Abend vorher in einem Restaurant in Münster essen im großen Kiepenkerl und die haben eine sehr breite Auswahl an vegetarischen, veganen Gerichten und da haben Atze und seine Freundin ein Schnitzel gegessen, das vegan war. Und die Panade war hervorragend. Und ich wollte das nicht glauben.
Sellerie dann? Oder
Kohlrabi? Weiß ich nicht, aber ich war so von der Panade halt auch so überrascht, deswegen, weil du es gerade sagtest. Und es war phänomenal, wie gut dieses Schnitzel war. Deswegen, klar, es ist, ich muss zugeben, es lässt sich nicht vergleichen mit einem Schnitzel vom Kalb. Das kriegt man, glaube ich, schwer aufgrund der Konsistenz hin, aber es ist so gut gewesen.
Das ist wirklich ein Gericht.
Und kein Tier für Sterben tatsächlich.
Ja. Und ich finde, obwohl, da gibt es ja auch eine ganz schöne, so eine Gegenbewegung oder einfach ein Gegengedankenspiel von dem Serienschöpfer Tyler Sheridan, den ich letztens in einem Podcast gehört habe, der sagt, wenn du aus ethischen Gründen Veganer bist, weißt du eigentlich nicht, was für ein Pflanze- oder Insektengenozid für deine vegane Ernährung stattfinden muss. Mhm. Also was wenn Lebewesen alle gleich wert sind, also die große Kuh und der kleine Käfer, dann ist für deine vegane Ernährung sterben viel, viel mehr Lebewesen, als wenn du eine Kuh schlachtest und von der ein Jahr lang dich ernährst.
Das ist natürlich ein Punkt, über den sich, und ich muss mich da einschließen, keiner oder wenig Gedanken gemacht wird. Ja. Und die Leute wollen das nicht hören. Und natürlich haben unterschiedliche Tiere unterschiedliche Stellenwerte bei den Leuten, weil ein Käfer ist den Leuten egal, finden sie im Zweifel auch noch eklig, und bei einer Kuh oder einem Hund oder so, da ist natürlich schon so.
Und ich bin genau andersrum, dass ich einen Käfer rein aus Proteingründen es sogar begrüßen würde, wenn man das gesellschaftlich normalisieren würde, zu sagen, wir essen Heuschrecken, das ist.
Habe ich schon gemacht, fand ich auch, also nicht ekelhaft, ich fand sie in der Form, wie ich sie gegessen habe, war es nur unangenehm, weil ich habe sie meinte, ich müsste sie ganz essen, und dann kratzen die halt im Hals.
Und lebend, oder?
Nee, ich finde, das wäre ja eine Tierquälerei. Also. Aber so getrocknet, ne, waren die schon. Und es gibt ja Berichte darüber, dass das ein großer Bestandteil der Ernährung in den nächsten Jahrzehnten werden wird.
Also da muss man zukunftsmäßig.
Ach, es ist ja alles nur in unserem Kopf.
Ja, ich habe da jetzt den Netflix-Film Die Schneegesellschaft geguckt, das behandelt dieses.
Den habe ich noch nicht geschafft, weil wir immer so, oh, können wir das heute, sind wir heute Abend in the mood, um das zu
gucken? Ja, es geht um das Flugzeugunglück in den Anden 1972, wo die argentinische Rugby-Mannschaft abgestürzt ist und 72 Tage, 1972 war es, wie viel, 64 Tage?
Ja, wahnsinnig lange.
Ja, also mehrere Monate, über einen Monat in den Bergen, die dann angefangen haben, die Leichen zu essen und Kannibalismus. Die sagten am Ende, denkst du gar nicht mehr drüber nach. Also haben dann wirklich das Fleisch von den Rippen abgepult und gegessen, einfach um zu überleben. Also Stichwort, das ist alles nur in unserem Kopf.
Ja, man braucht ja nur in andere Regionen dieser Welt gucken, da werden halt andere Dinge gegessen.
Ja.
Und manche sind nachvollziehbar, manche sind nicht nachvollziehbar. Wenn du, die Chinesen essen ja sehr gerne sehr große Spezialität, die Hühnerfüße.
Ja.
Da sagen bei uns alle ekelhaft, aber Schweinefüße wurden früher auch gegessen.
Ja, oder Leber, ne? Also ja, diese Innereien, das finde ich das fand ich auch zu Fleischesszeiten widerlich. Das
ist tatsächlich etwas, was ich einmal im Jahr immer gerne esse.
Leber?
Mhm. Oh. Das finde ich auch wirklich da muss ich auch in der Mut sein. Und dann muss ich sagen, aber wenn du so eine Berliner Leber mit Kartoffelpüree und so einem Apfelmus oder Apfelscheiben und Zwiebelchen, und da muss man fairerweise wieder sagen, du isst ganz andere Geschmäcker, weil du isst natürlich nicht Leber, weil du isst natürlich hauptsächlich kommt dieser Geschmack durch das Gesamte zustande, und Zwiebel und Apfel und so, vieles wird dir überdeckt. Aber ich kann tatsächlich Innereien auch nicht essen. So,
ja. Es gibt Triggerwarnung an alle Hörer und Hörerinnen da draußen. So ein Bild, wenn du so ein Stück Fleisch drückst, ne, was so gegrillt wurde und es ist lecker und es liegt dann, du drückst es und es läuft dann dieser Juice, ne, sag mal, dieser Meat Juice. Ja, da läuft uns ja allen das Wasser im Mund zusammen. Wir sagen, oh geil, das ist der Saft, das saftige Fleisch. Aber schon mal eine Wunde gehabt und dann bildet sich so eine Schicht über der Wunde und da ist dann diese Flüssigkeit drin. Das ist das. Das ist kein Fleischsaft, der saftig ist und geil. Das ist einfach Körperflüssigkeit, die da drin ist, die quasi rausgedrückt ist. Und wir haben es einfach falsch, wir haben es anders programmiert und abgespeichert. Da läuft uns allen das Wasser im Mund zusammen, aber eigentlich ist das Wundwasser, was wir auch selber haben. Und das ist das, was bei uns das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt.
Und ich muss tatsächlich sagen, wenn ich grille und ich schneide das Fleisch auf und lasse es auf dem Brett liegen und dieser Saft läuft raus, das ist das tatsächlich, was ich nicht gerne habe. Also da ekle ich mich davor. Das muss dann weg, sonst kann ich das Fleisch nicht essen.
Okay, ja.
Also das Fleisch muss immer, wenn du Fleisch nicht ruhen lässt, dann hast du ja so ein bisschen, findet das ja nicht mehr so statt, aber wenn das rausläuft, das finde ich nicht geil.
Aber das, da bist du, das ist selten, oder?
Ja, ich,
also ich glaube, wir sind auch durch Werbung und wenn der Big Whopper XXL und dann flappt das Fleisch runter und
da sind wir Opfer der Fleischindustrie, die das jahrzehntelang uns angetrichtert hat. Das ist ganz toll, ja. Ah, aber das Einzige, was rot und toll ist, ist Rotwein.
Oh, so ist es.
Was haben jetzt wir hier? Kommen wir zum Brunello di Montalcino.
Che bello, è italiano.
Ah, sì, Fattoria Barbie. Fattoria dei Barbie.
Ah, fand ich den Film gut jetzt im Sommer mit Margot Robbie und Ryan Gosling. Den Barbie-Film?
Den Barbie.
Wow, ich habe gerade wirklich in die toten Augen von England geguckt.
Verdammt!
Also zwei Getränke vorher und du hättest vorher gelacht, aber hey.
Ja, ich wusste nie, das hast du mir wirklich gekriegt. Ja, Barbie haben wir auch geguckt. Habe ich die ersten Minuten wirklich gedacht, okay, gucken wir den jetzt zu Ende. Was machen die anderen immer so, gucken, wie ja. die anderen reagieren. Aber wenn du da mal so eine halbe Stunde drin bist, am Ende war der wirklich gut gemacht, lustig und jetzt nicht mein cineastisches Highlight, aber
boah, der ist lecker.
Warte.
Wow.
Ja.
Der ist so geil wie der Barbie-Film.
Der hat auch so ein bisschen Lakritze, finde ich.
Ja. Mhm. Aber der hat einfach diese Schwere, genau das, was ich mag.
Aber er ist nicht super schwer. Ne? Er ist nicht so, dass man sagt, boah, er schlägt mich. Ne? Er hat so eine Trinkigkeit dabei. Mhm. Auch, ne? Und er hat auch so was Leichtes, Frisches, fast so ätherisch, finde ich, auf der Zunge.
Wir haben einen Abend, den wir mit Freunden machen, wo jeder eine Flasche Wein mitbringen muss.
Mhm.
Eine Flasche Wein mitbringen muss, eine Geschichte und einen Song. Und einen Snack.
Boah,
ja.
Ist aber schon.
Und dann geht's reihum und jeder präsentiert dann quasi diese Geschichte zu dem Wein und dann wird ein Lied angemacht, was auch eine Wichtigkeit irgendwie hat und dann wird noch ein Snack dazu serviert. Und da waren ganz tolle Sachen dabei, von mein Austauschjahr in England und zudem in dem Jahr war Teenage Dirtbag das Lied und After Eight Schokolade gab es da immer und dann dieser Wein.
Voll die gute Idee.
Ja, es ist super, weil du...
Voll die Anregung auch für alle unsere Weinnasen sowas mal zu machen.
Ja, weil also alle, allein dieser, wenn Freunde für sich gegenseitig was vorbereiten, das ist immer ein schöner, das ist immer schön, das ist immer eine Spielmasse und eine Labermasse für so einen Abend. Und das ist so ein Wein, dann wird auch ein Sieger gekürt und ich habe noch nie gewonnen. Und das wäre jetzt so, dieser Brunello, den werde ich, glaube ich, mal als Trumpfkarte mitnehmen.
Ja.
Da brauche ich nur noch Geschichte, aber ich glaube, ich ziehe einfach morgen mit dir mit beim Karneval, dann werden wir schon irgendwas Geschichtsträchtiges erleben.
Ja, ich schicke dir eine Flasche dann kannst du die Geschichte von heute erzählen,
einfach, so, dass wir einen
Podcast gemacht haben. Finde ich eine super Idee. Oder du kannst auch gerne morgen mit zum Karneval kommen, aber dann, du weißt ja, dann ist man erstmal 4 Wochen krank.
Ja, das stimmt, ja. Wow, der ist sehr lecker.
Ich muss auch sagen, ich bin ein großer Fan davon. Ich kannte den natürlich schon vorher, aber ich muss sagen, dass ich ihn heute besonders gut finde. Ich bin halt auch so schon in the mood für.
Ja, wir sind aber auch hier so ein bisschen über den Dächern Kölns. Man guckt so ein bisschen auf die Skyline.
Das ist schön, ne?
Die Autos fahren an uns vorbei, aber man hört sie nicht. Also man ist quasi ein bisschen so passiv dabei, wie das
Kaminfeuer brennt.
Aufgeregte Leben der Stadt an uns vorbeizieht. Es brennt ein digitales Kaminfeuer. Und ja, der trifft gerade voll ins Schwarze.
Dann ist das dein Lieblingswein von heute quasi?
Bisher ja. Ist es der letzte?
Das ist der letzte,
ja. Oh wow, ja, mach voll.
Mach mal 3 Weine, mit denen können wir leer trinken.
Oh, der ist sehr lecker.
Und wenn du jetzt an ein Musikstück denken müsstest, ne, bei so einem Wein, das ist immer eine hinterhältige Frage, wenn man sie vorher vor allem nicht angekündigt hat. Was wäre ein Musikstück, wo du sagst, hey, wenn ich den trinke, denke ich daran?
Das ist natürlich jetzt... Zum einen möchte ich irgendwas machen, was natürlich, wenn ich jetzt irgendwas sagen, was besonders gut ankommt und merke darin schon, wie affektiert das dann schon wird. Ne? Also man versucht jetzt, okay, das muss jetzt eine geile Antwort sein. Oder man geht einfach intuitiv ran und sagt das erste Stück, was mir direkt in den Kopf gekommen ist, als du das gesagt hast. Und bin dabei Riders on the Storm von The Doors. Genau, aber eigentlich nur bei dem Intro. Dieses Keyboard-Solo von Ray Manzarek. Und da Es beginnt, glaube ich, sogar mit einem Gewitter, oder? Die haben Gewitter da auch eingesampelt.
Ja, das glaube ich auch, ja. Wenn ich mich erinnere richtig, ja. Und wir packen den Song auf unsere Spotify-Playlist.
Und dann kommt das... Das ist eigentlich fast schon die Bassline von Billie Jean, aber die ist auch identisch in Riders on the Storm am Anfang. Riders
on the Storm. Du hast voll die gute Stimme, ey. Du solltest mal eine Band aufmachen.
Ich hatte eine Band. Als Teenie hatte ich eine kleine Punkband.
Geil.
Sprengstoff. Und wir haben sehr angry, so Bonner Mittelschicht Wohlstandsprobleme besungen.
Es ist Freitagabend, wir haben nur Rotwein. Nichts anderes.
Ja, die Probleme sind ein bisschen privilegierter geworden, aber Punkrock war eigentlich immer so meine erste Musikrichtung, die ich so selber für mich gefunden habe. Also ich finde, so Musikgeschmack läuft bis zu einem, also Kindermusik, ne, man kriegt ja diese, also so Rolf Zukowski wird einem irgendwie so zugetan und irgendwie das sollen ja Kinder hören und dann ist man so vorgekaut, nimmt man das so mit. Und ich finde, mit so 11, 12 fängt man an zu sagen, was mag ich eigentlich wirklich? Und dann fängt man an, wirklich ein Bewusstsein zu entwickeln für Geschmack und sagen, was liegt mir eigentlich und was liegt mir nicht. Und bei uns damals, das war so Nullerjahre, gab es die Rocker und die Rapper. Ne, also bist du Eminem oder bist du
ich war der
Nirvana?
Ja, ja.
Du warst Rap?
Ja, das ist nicht fair. Ich war eigentlich beides. Also ich habe schon Nirvana gehört, aber ich habe halt auch Public Enemy gehört.
Naja. Ich bin ein paar Jahre jünger. Bei mir war es dann so Eminem oder Chili Peppers.
Ja, da war ich eher bei Eminem.
Ja. Ich fand bei Rap das Problem, es ist immer das Gleiche, es passiert nichts.
Also es ist jünger, ne? Ja, ich habe mich schon gewundert, warum du so gute Haut hast. Aber ja, das ist, wenn man erst Anfang 20 ist. Ja.
Nee, ich habe jetzt, ich bin jetzt 34 und ich habe seit, ich glaube, einem Jahr eine Skincare-Routine. Aber einfach, weil es wahnsinnig Bock macht, den Abend so zu beenden. Also ich habe in meinen 20ern habe ich den Abend mit entweder einem Joint beendet oder mit was zu trinken und bin dann einfach so ins Bett gefallen. Und jetzt so duschen oder so Sport machen, nochmal duschen und sich das dann das Gesicht waschen und so 3, 4 verschiedene Produkte, die so die Haut kühlen, die so aufzulegen, finde ich wahnsinnig geil.
Ja, mein Mann, der auch so gute Haut hat und auch so wahnsinnig gut aussieht, macht das eben auch. Jeden Abend Gesicht waschen und Pflege und tralala. Und ich bin viel zu faul dafür. Aber wenn ich dich sehe, sollte ich das.
Ja, aber man fängt aber auch an, Probleme zu sehen, die gar nicht, die man vorher nicht gesehen hätte. Ne? Also ich habe dann so eine Hautcreme-Adventskalender bekommen. Und so bin ich drauf gekommen, weil da waren 24 verschiedene Produkte drin. Und da war da so ein Ding drin, Serum für Falten. Und ich so, ja, habe ich ja gar nicht.
Von einer Firma aus Aachen?
Nee,
die mit B beginnt?
Nee.
Okay, alles klar.
Von einer Firma, die so klingt wie eine Stadt in Norddeutschland.
Okay. Da machen wir ein Gewinnspiel, glaube ich.
Also, und noch ein S hinten dran.
Okay, werde ich mal drüber nachdenken müssen. Ich bin da
vielleicht weiß es gleich. Ich löse es auch gerne später auf. Okay. Aber wenn man dann diesen Spiegel hat, der ja alles so vergrößert, also man hat ja den Spiegel im Badezimmer und dann hat man diesen kleinen Spiegel am Arm, der die Dinge so vergrößert.
Der zwei Seiten hat.
Genau. Ja. Der deine Haut so groß macht, wie nie jemand im ganzen Leben, auf der ganzen Welt, deine Haut jemals so nah sieht.
iPhone.
Ja. Da sieht man dann auf einmal Falten und sagt, ah, okay, und dann das Serum dann da so drauf und dann reibt man das so ein und irgendwie macht das Bock. Ich weiß nicht, ob das mit dem Älterwerden zu tun hat oder.
Ja, es ist ja was für sich selber. Also muss nur was Gutes sein.
Ja.
Ja. Und selbst wenn es eingebildet ist. Was passiert, wir sind ja erst noch Anfang des Jahres und gute Vorsätze, habe ich gerade gelernt, machen keinen Sinn. Man soll sie nicht Anfang des Jahres machen, sondern dann, wenn man das Gefühl hat, man müsste jetzt was machen. Mhm. Auch mitten im Jahr. Was passiert dieses Jahr? Du bist auf Tour. Ich habe gehört.
Ich bin am Anfang März bin ich auf Tour.
Am Start.
Ja, mit Trippy. Und das ist so ein bisschen eine Corona-Sichtweise, dass ich das Gefühl habe, alles ist so eingefroren worden. Mhm. Und statt dass man das Leben so im laufenden Prozess wahrnimmt, guckt man sich so alles an. Alles ist so eingefroren, als ob jemand die Pause-Taste gedrückt hat und wir laufen durch unser Leben oder ich bin so ein bisschen durch mein Leben gelaufen und habe mir das so angeguckt wie in so einem Museum und gemerkt so, boah, Alter, ist das alles abgefahren. Also wenn du vor 5 Jahren mir jemand gesagt hätte, wie das Leben in 5 Jahren ist, ne, so mit, ja, wir haben eine Präsidentschaftswahl zwischen einem 81-Jährigen und einem Reality-Star-Teilnehmer und ein Zombie-Virus, der uns irgendwie alle lahmlegt, von denen wir die mentalen Folgen noch gar nicht absehen können. Wir sind gespalten wie noch nie. Nazis sind wieder aktuell.
Oh Gott, so,
ja. Was für einen Film sind wir denn da gelandet? Und da bin ich dann so ein bisschen bei, das wirkt so ein bisschen wie so ein Drogentrip, der so schief läuft. Und da erinnere ich mich gerne an die Worte eines Schamanen, der mit mir gesprochen hat, als ich mal Pilze in Costa Rica genommen habe, der gesagt hat so, just embrace it.
Ja,
so, don't fight it, embrace it. So, nicht sagen, oh Gott, das ist alles schrecklich, sondern zu sagen, ey, okay, das ist halt einfach, akzeptiere das so, wie das ist. Und dann fängt man an, viel gnädiger mit sich und mit der Umwelt umzugehen. Und ich weiß nicht, ob es die Dinge besser macht, aber es verbessert auf jeden Fall die Qualität des Lebens, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, man guckt einfach nicht hin und man verdrängt einfach alles und sagt, okay, scheiß auf alles, Leben ist scheiße, aber ich mache das Beste draus. Sondern einfach die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind und sich als biologisches Wesen zu begreifen, das überhaupt keinen Anspruch auf ein gutes Leben hat. Wir haben überhaupt keinen Anspruch darauf, dass die Dinge so toll sind, wie wir erwarten, dass sie sind. Das Leben ist so, wie es ist und wir sind einfach dabei.
Das sagt meine Psychologin auch immer zu mir.
Ja, der Anspruch ist das Problem, ja. Und da ist halt, das ist ein total geiler Nährboden für Comedy, ne, dass man einfach sagt, niemand hat das Recht auf ein gutes Leben. Und wir
alle wünschen es sich, aber niemand hat das automatische Recht, das stimmt, ja.
Ja, und wir kriegen erst ein gutes Leben, wenn wir anfangen, ein bisschen egoistisch zu werden. Aber nicht egoistisch im Sinne von Scheiß auf die anderen, sondern ich mache einfach das, was mir und meinen Leuten gut tut. Wenn wir alle darauf gucken, dass es uns gut geht, dann geht's allen gut.
Gibt's noch Karten dafür?
Da gibt's noch Karten, man kann online gucken.
Wo gibt's die?
Bei Eventim oder bei überall, wo es Tickets gibt. Tickets für die Trippy Tour. Und ich habe das ganze Ding Trippy genannt. Das ist ja schon das zweite Jahr, weil ich dachte, das wird das Jugendwort des Jahres. Das wird so der neue Begriff, so wie Cringe.
Für
so
viele
wie
Jugendliche hat das schon eine Bedeutung.
Aber Barbara Schöneberger in der NDR Talkshow sagt, ich dachte, Trippy, ist das so tropfig? Und sagst so, nee, Mann, Trippy, wie ein Trip. So, und ich hätte, das war einfach wie in so ein Bitcoin zu investieren, wo man sagt, das ist der heiße Scheiß. Und anderthalb Jahre später sagt, noch nie davon gehört. Also,
ich habe direkt an Tripper gedacht, aber das ist
ja, jeder hat seine Konnotation.
Hat so seine
Nähe. Jeder hat sein Päckchen zu tragen.
Ja, ey, ich freue mich drauf. Ich werde auf jeden Fall kommen. Ich weiß nicht, ob du in Hamburg auftreten wirst, aber
ich bin überall unterwegs.
Du bist wahrscheinlich wie alle überall unterwegs.
Genau.
Und da werden wir uns sehen. Ich bin sicher, Trippy, zieht euch Tickets.
Ich habe noch eine Rotweinfrage, weil ich, wie du ja weißt und jetzt auch mitgekriegt hast, ich habe keine Ahnung, ich weiß halt das, was ich mag, aber ich könnte dir nie was erzählen. Und ich war im Sommer.
Du musst einfach nur so tun, als wenn du wüsstest, dass
so
absolut safe tun.
Sicheres Auftreten bei Ahnungslosigkeit ist nicht nur beim Wein, sondern generell so eine Marschrichtung in meinem Leben. Da bin ich auch durch sämtliche mündliche Abiturprüfungen
ganz
gut
viele
gefahren.
Menschen so.
Jetzt war ich in der Situation, dass ich in einem griechischen Restaurant der war, der den Wein probieren sollte. Und wir haben eine teure Flasche Wein gewählt und meine Freunde und Menschen, die mir nahe sind.
Für meine guten Freunde.
Ja, die waren alle da und alle guckten mich an und ich natürlich wie immer so, super. Und merkte so, warte mal, der ist überhaupt nicht super. Aber ich bin so gepolt und da sind wir wieder bei der Ursprungssache.
Da hast du erstmal nichts gesagt.
Bist du fragend oder bist du sagend? Ich habe den Fehler bei mir gesucht. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Der ist natürlich mega, der Wein, aber ich habe keine Ahnung.
Aber hat er dir super geschmeckt oder nicht?
Nein, es war funky. Aber ich habe nie einen Wein
dabei gewesen, der die Rolle hätte übernehmen können.
Ich habe den Wein dann weitergegeben und alle so, und ich so, ich glaube, der ist gekorkt. Und dann sagten alle anderen, der ist gekorkt, der ist nicht.
Das ist halt ein Problem, das hatten wir schon öfter das Thema, die meisten Leute kennen halt keinen.
Genau, wo, das wäre die Frage, wonach, weil der Kellner sagte, der ist nicht gekorkt, ich habe den selber probiert, der ist super.
Und dann gesagt, der Kellner hat in der Frage am wenigsten Ahnung von allen am Tisch. Kork ist halt etwas, was muffig ist, was, es ist schwer zu erklären, aber es schmeckt halt wie ein, also wenn Leute in einen nassen Keller gehen in ihrem Leben, wo sie nassen Schimmel an den Wänden sehen, so schmeckt auch ein bisschen Kork. Und es gibt so sogenannten Fliehkork, der kann tatsächlich sich wieder verziehen. Das heißt, aber ein Korkschmecker beeinflusst immer die Frucht eigentlich und beeinflusst immer den Wein. Und es ist einfach ein Fehler. Es ist einfach, wird durch ein Bakterium hervorgerufen. Deswegen wird sehr oft gesagt, ja, der hat einen Schraubverschluss, der kann keinen Kork haben. Dieses Bakterium kann auch über die Luft übertragen werden. Also wenn dieses in der Luft in dem Keller ist, wo abgefüllt wird, kann auch dieser Schieferriesling von Nick Weiss, der einen Schraubverschluss haben, theoretisch ein Cocksmacker kriegen. Aber
also wenn was ist, ist meistens was. Oder? Wenn du sagst, schmeckst
ein bisschen nicht sicher, dann lieber sagen, probier du noch mal oder sagen, ich glaube, der ist nicht in Ordnung.
Ja.
Ein guter Gastronom wird immer sagen, du, machen wir eine zweite Flasche auf. Und wenn du die dann nebeneinander probierst, dann siehst du, oh, entweder, okay, wenn die zweite Flasche auch einen Fehler hat, ist doof. Ja. Aber meistens ist es so, dass du spätestens dann sagen kannst, guck mal, der ist ganz anders. Mhm. Der ist wirklich ganz anders. Und ja, Korkschmecker.
Ich find, das ist ein Mysterium in meinem Leben, weil ich bis heute nicht, weil meine Freunde sagen alle, du, der war gekippt, aber ich kann nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, der war nicht in Ordnung, ja, weil ich den Fehler immer noch bei mir suche, weil ich halt harmoniesüchtig auch bin. Ich will halt viel eher sagen.
Viele Weine, die ich probiere, probiere ich mit einem sogenannten Coravant. Das heißt, du stichst durch den Korken so eine Nadel durch und kannst hier so ein bisschen Wein abzapfen. Und dann wird so ein Gas wieder reingepumpt, der das alles stabilisiert und auch über Jahre.
Und kann den Korken wieder zumachen?
Ja, den ziehst du gar nicht raus. Die Nadel geht quasi durch die geschlossene Flasche durch. Und wenn ich das nächste Mal irgendwann einen Korkschmecker habe, dann schicke ich dir die Flasche, dann kannst du sie aufmachen und weißt du, du probierst jetzt einen Korken.
Interesting, ja,
sehr gut. Das ist eigentlich schulungsmäßig echt gut. Aber ich war schon so oft auf Partys, wo ich als Gast irgendwie kam, ich bin ja gerne zu spät, und wo es dann Wein gab. Und oft, wenn Wein korkig ist, hat gleich eine ganze Charge Kork, weil das meistens über die Abfüllmaschine irgendwie infiziert wird. Und dann kommst du an und kriegst einen Wein und du weißt, okay, alle haben die ganze Zeit diesen korkigen Wein getrunken, keiner hat es gemerkt, und ich gehe dann meistens direkt auf Bier und sag's dann auch gar nicht.
Und gesundheitlich kann einem da nichts passieren?
Ich hab tatsächlich das Problem, dass ich von korkigem Wein häufig einfach Kopfschmerzen kriege.
Ja.
Schon beim Riechen weiß ich schon, oh, ich kriege gleich Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber dir kann da gesundheitlich nicht wirklich was passieren. Es schmeckt halt einfach scheiße.
Wie viele sind?
10% sagt man.
Echt?
Ist Auswurf, ja. Die Korkeiche, die ja viel so in Portugal hauptsächlich angebaut wird, man sagt, 10% der Weine haben Kork.
Das ist viel.
Mhm.
Aber das wäre jeder Zehnte.
Mhm.
Das deckt sich jetzt aber nicht mit meinem. Ja, aber Kork heißt marginal, also dass man es nicht auch immer schmeckt. Also kann es auch sein, dass man im Restaurant was trinkt und sagt, super.
Machen die Leute ganz häufig, ja.
Ja.
Aber wenn du natürlich eine Flasche Wein hast, die im Laden jetzt 200-300 € kostet, die hat Kork, dann ist es natürlich ehrlich. Und du hast immer als Konsument auch den Anspruch auf die Reklamation. Also kann jetzt der Winzer oder der Gastronom nicht sagen, ja, das ist Pech.
Nee.
Das ist ein Produktfehler.
Und selbst das Restaurant hat dann Anspruch auch auf die Reklamation gegenüber des Winzers?
Ja, ja, absolut. Absolut.
Ah, right.
Ja, ja. Absolut. Und der Winzer kann vom Korkproduzenten sich das auch ersetzen lassen.
Also ist den
für den Winzer so ein bisschen blöd, weil, oder für den Korkproduzenten blöd, weil der liefert einen Kork, der, sagen wir mal, im teuersten Fall wahrscheinlich, also im wirklich teuren Fall, 2-3 € kostet. Die meisten Korken kosten irgendwie Centbeträge, 50 Cent vielleicht im Durchschnitt oder so. Aber wenn du dann jemand hast, der sagt, ich habe hier eine Flasche Petrus, die hat einen Marktpreis von 3.000 € und ich hätte die gerne von dir zurück und hat dann 3 € Korken drin, das ist natürlich doof, aber ja. Die sind gegen sowas sowieso versichert. Ja, Axel Bauer hat einen echten Korken. Und der glänzt so, ich vermute, da ist noch so eine Folie drüber gezogen. Das machen die ganz häufig bei der Produktion, so eine Membran. Bin ich jetzt nicht sicher, aber könnte sein. Ja, so ist das alles. Die spannende Welt des Weinbaus.
Total. Also hast du mal den Günther Jauch Wein getrunken?
Nicht den es beim Aldi gibt.
Der hat einen Wein beim Aldi?
Mhm. Da gibt es einen Günther Jauch Wein, aber das Weingut von Ote Grafen ist ja an der Saar. Da habe ich schon viel probiert. Günther ist selber auch immer auf Weinmessen, auch mit seiner Frau.
Du nennst ihn Günther?
Ich nenne ihn Günther.
Ja, ja.
Der ist auch immer mit seiner Frau da, die bezaubernd ist. Also sie ist unfassbar nett. Die ist eigentlich die, die das Ganze mehrheitlich macht. Also der turnt da zwar auch mal rum, aber eigentlich ist immer seine Frau gut zu sehen. Und ja, ich bin jetzt kein Riesenfan der Weine, weil es nicht so mein Geschmack ist, aber das ist Geschmackssache. Aber die machen das sehr, sehr, sehr gut. Und er macht auch einen Wein eben beim Aldi, wo Günther Jauch draufsteht, das mit dem Weingut aber nichts zu tun hat. Das ist irgendwo zugekauft aus keine Ahnung woher. Ob es wirklich deutscher Wein ist, weiß ich gar nicht. Da müsste man mal nachgucken. Aber das braucht man sich, glaube ich, nicht angucken.
Und dann gibt es ja noch den Drei-Freunde-Wein von Joko und Schweighöfer und.
Genau.
Den gibt's auch.
Den gibt's auch. Aber es ist gar nichts dagegen zu sagen. Die machen solche Promis machen halt viel dafür, dass Wein getrunken wird, was insgesamt für den deutschen Wein natürlich gut ist, dass Wein getrunken wird. Aber man muss natürlich immer wissen, und das finde ich gehört zur Ehrlichkeit dann auch dazu, Weder Joko noch Matthias Schweighöfer machen irgendwas an dem Wein. Die fahren für eine Fotoproduktion in den Weinberg und das war's dann auch.
Ja.
Und die Winzerin, die das mit denen macht, die eine Freundin ist, die macht wahrscheinlich auch ganz wenig an dem Wein. Denn, und die baut den Wein auch nicht an, weil das ist alles zugekauft. Und das ist ein wichtiger Tipp für Leute. Also hier hinten auf dem Wein von Nick Weiss steht zum Beispiel drauf, wo haben wir es stehen? Gutsabfüllung. Das heißt, es ist auf dem Gut abgefüllt. Und auf vielen Weinen, wie zum Beispiel Drei Freunde, wenn man da jetzt mal im Supermarkt drauf steht, steht Abfüller.
Mhm.
Und dann weiß man, dass das ein Wein ist, der nicht von einem Weingut oder von einem Winzer stammt, sondern der einfach irgendwo, die kaufen den irgendwo, machen oder kaufen vielleicht die Trauben, aber ich vermute in dem Fall, weil es relativ günstig ist, kaufen sie wahrscheinlich fertigen Wein, kann gut sein. Und kann aber auch sein, dass sie Trauben kaufen und aus Wein machen. Weiß man bei denen jetzt nicht so. Und also ist kein eigenes Weingut dahinter. Also es ist ein reines Marketingprodukt, mit dem die sehr viel Geld verdienen. Das ist alles gut.
Also ja, das ist mir nämlich auch mal zugetragen worden und ich hatte nicht so, also dass man das mit mir macht. Und ich habe da einfach mit, da war ich glaube ich Ende 20, habe ich mich jetzt nicht gesehen, dass ich als Ende 20-Jähriger authentischen Wein verkaufen kann.
Die Mengen, die die in den Markt pushen, sage ich mal, das ist ja ein Produkt, was natürlich hauptsächlich über ihren eigenen Online-Shop läuft, was super ist für sie selber und für die Marge. Aber auch über den Lebensmitteleinzelhandel, die Mengen, die da reinpushen, das ist halt für ein Weingut in der Regel gar nicht produzierbar. Ne? Also das kannst du nur machen, wenn du überall was dazu kaufst und es steht halt immer Drei Freunde drauf, aber es ist halt immer was anderes drin. Also es ist,
okay.
Ja, es ist wie wenn du eine Schokolade produzierst, ist ja auch nicht immer eine Milch von einem Bauern drin, sondern da ist halt Milch drin. So, ne? Und von daher, ja. Aber machen sie sehr gut. Ich habe den ehemaligen Geschäftsführer gerade kennengelernt, der jetzt zu einem anderen Weingut an die Mosel gegangen ist. Und haben sehr, 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 sehr guten Job gemacht, verdienen da garantiert auch echt viel Geld mit. Und das tun sie zu Recht, weil sie es echt gut gemacht haben. Aber ich finde, in erster Linie tun sie auch was dafür, dass jungen Leuten so ein bisschen wieder der Wein nahegebracht wird. Dass
sie ans Saufen kommen.
Ja, ist gut. Saufen ist das eine, aber bevor sie sich Wodka reinhauen, finde ich immer noch besser, wenn sie eine Flasche Wein
trinken. Ja, das ist ein schöner Satz.
Und das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Trinkt, aber trinkt das Richtige.
Oder wie der Radio-DJ in Kanada immer sagt, weil wir da so ein Blockhaus am See haben, wo wir auch Boot fahren und so, der sagt halt.
Ja, wann war ich da eingeladen?
Ja, das ist immer im Sommer, kommst du gerne rum. Niagara Region hat ja auch keinen besonders guten, aber hat auch Wein. Und der sagt immer.
Die machen gute Süßweine da.
In Niagara?
Ja.
Na, da werde ich mal. Aber weiß dann, ne?
Ja, so Eiswein und so, weil ja auch viel Frost.
Ja, das ist sehr kalt da. Aber der sagt immer, was sagt er denn? Was sagt er denn? Water on the water? Beer on the pier and water on the water. Das ist jeden Tag die Abmoderation. Beer on the pier, water on the water. Ja, also,
das ist halt auch ein schönes Schlusswort.
Don't drink and drive, aber don't drink and drive a boat und Bier auf dem Pier ist okay.
Ja, finde ich gut.
Oh, das hat aber einen Moment gedauert. Da habe ich jetzt gerade quasi mich mit dem, und ich höre das seit 34 Jahren höre ich diese Radioabmoderation, aber die war jetzt hier gerade in einem Kölner Hotelzimmer nicht abrufbar nach drei Flaschen Wein.
Wir haben einen kleinen genascht und es ist ja auch noch früh und wir sind auf leeren Magen, deswegen darf das auch so sein. Liebe Weinnasen, das war's mal wieder mit Halbtrocken. Luke, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Es hat großen Spaß gemacht.
Ja, danke dir für Trank.
Für Speis gab's nicht. Speis folgt. Und ich freue mich auf Trippy. Kann nur empfehlen, Karten kaufen und hingehen. Und freue mich, wenn wir uns hoffentlich bald wiedersehen und eine neue Folge aufnehmen mit drei neuen Weinen. Und dann nochmal ein bisschen was für Weinwissen tun. In diesem Sinne sage ich vielen Dank und liebe Weinnasen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Weinnasen, das war es mal wieder mit Halbtrocken und ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß wie ich. Abonniert den Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr ihn hört. Folgt uns auf Instagram und Facebook. Liked und kommentiert unsere Beiträge. Hört unsere Spotify-Playlist. Und selbstverständlich schreibt uns eure Wünsche per E-Mail an mail@halbtrocken.rocks. Und auf www.halbtrocken.rocks könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Warum macht das Sinn? Weil wir dort exklusiv und nur für Newsletter-Abonnenten spezielle Gewinnspiele veranstalten. Also sofort in den Newsletter eintragen.
keine Sorge, wir spammen euch nicht voll. Maximal einmal pro Woche schreiben wir euch was. Also bis kommenden Donnerstag. Cheers, euer Timo. Peace.